Ich schwätze da gerade mit drei Schweizer Game Designer. Bei mir ist der Martin Seelhofer, der Pipe Fiction gemacht hat, der Christian Etter, der EMC gemacht hat, und der Jeremy Spielmann, Hollow Grounds. Mich würde als erstes mal wundern, wo die drei so herkommen, was sie für eine Ausbildung gemacht haben. Fangen wir bei dir an, Jeremy. Du bist an der Hochschule von der Künste Zürich, hast du Game Design studiert. Genau. Kannst du so kurz mal beschreiben, auf was die Ausbildung ausgerichtet ist?
Also an der ZHDK ist das so ein bisschen so ausgerichtet, dass wir sind relativ allround, wo wir da ausgebildet werden. Also das Ziel vom Bachelor, wenn du den abschließt, ist eigentlich, dass du am Ende praktisch alleine oder in einem kleinen Team von zu zweit fähig bist, wirklich ein eigenes Game rauszugeben. Mhm. Und so. Und jetzt bin ich auch noch im Master von der ZHDK. Und dort wird es verteufter. Also ich mache dort ein Spezialfeld, wo es darum geht, wirklich Game-Produktion anzuschauen, also dann wirklich halt zu fertigstellen und rausgeben von Games. Nein, eigentlich.
Aber das heisst, so Spezialisierung kommt eigentlich erst recht spät im Lehrgang. Und am Anfang ist es mehr so Generalisten, die man ausbildet.
Ja, genau. Weil es ja, also, wenn man traditionell schaut, hat man ja immer den Design-Aspekt und den Grafik-Aspekt und den Programmierungsaspekt eigentlich vom Spiel. Und jetzt das alles drei zusammen in drei Jahren zusammenzufassen, also das ist, da hat man schon recht viele Sachen, die man da muss reinbiegen. Also da reicht es irgendwie, dass man auch am Ende wirklich ein Spiel machen kann.
Da würden jetzt also die Leute in der klassischen Industrie würden sagen, dann kann man nichts so richtig, oder? Weil dort gibt es ja zum Teil sehr einen sehr hohen Spezialisierungsgrad. Hast du das Gefühl, ist das auch ein Nachteil, dass die Ausbildung so breit ist?
Es ist beides, was man dabei aber nicht darf vergessen, ist, dass dadurch, dass man wirklich auch Einblick hat in die jeweiligen anderen Teilbereiche, kann man eigentlich viel besser nachher zusammenarbeiten. Man weiss, was ein Techniker von einem will, wenn man Grafiken macht. Man weiss, wie die aufbereitet müssen sein. Man weiss, wie das man sie muss abgeben, wie das in einem Spiel werden aussehen und so. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil, dass man dann einfach irgendetwas produziert, das dann zum Beispiel dreidimensional gar nicht mehr gut aussieht.
Und so fürs Gefühl ist es ja wahrscheinlich auch noch gut, oder? Wenn man so das ganze Produkt gemacht hat, von Anfang bis zum Schluss.
Ja, voll. Also ich genieße das wie verrückt, dass ich jetzt wirklich halt selber das Game herstellen kann und wirklich kann sagen, wie sieht es aus, wie spielt es sich, wie fühlt es sich an. Also, ich finde, das ist eigentlich wirklich cool, sobald das richtig zusammenkommt.
Christian, du hast eher einen anderen Weg gemacht. Du kommst mehr vom grafischen Bereich. Wie bist du zu den Games gekommen?
Ja, das war eben nicht so geradlinig. Ich habe eigentlich eine Polygraphen-Ausbildung gemacht, Typografie. Und habe dann danach eine Multimedia-Design-Firma gegründet. Relativ jung. Und das ist mir dann auch relativ schnell zu viel geworden. Und habe dann das also abgegeben und bin ins Ausland gegangen, zuerst nach Kolumbien. Freiwillige Arbeit leisten. Und nachher bin ich zurückgekommen in die Schweiz und dann nach einem Zwischenhalt nach Italien und habe dort in der Werbeindustrie geschafft. Danach in Treviso, in der Nähe von Venedig, bei Benetton, in einem Kreativlabor. Und bin danach nach London und habe dort als Interactive Director, sagen sie dem, geschafft. Das ist digitale Produktionen zu leiten. Und bin jetzt wieder zurück in die Schweiz gekommen und habe wieder eine eigene Firma aufgemacht. Und wir haben dann schon vorhin Erfahrung mit Games gehabt, aber haben das eigentlich mehr vor allem fürs Internet gemacht. Und jetzt mit EMC ist das erste Spiel rausgekommen, das für das Mobile, also für das Natel ist.
Es klingt jetzt für mich, wenn du eigentlich so, dass du so eine Karriere im Werbegrafikbereich am Laufen warst. Warum dann der Schwenk zu einem interaktiven Medium?
Ich wollte eigentlich nie in die Werbung. Es war mehr Zufall. Gewesen. Und es war eine gute Erfahrung. Gewesen, aber ich finde jetzt auch, das Game Design zum Beispiel ist sehr erfüllend. Es ist wirklich extrem befriedigend, wenn das Spiel raus ist und wenn man das selber von A bis Z gestalten konnte. Und wenn man die Leute sieht, damit zu agieren und wenn sie Freude haben. Und das ist einzigartig.
Ich nehme an, jetzt profitierst du aber auch von diesen Kontakten, die du wahrscheinlich hast in den Szenen, oder? Dass ihr aus diesem Bereich Aufträge kommen.
Ja, und auch vom Wissen her. Also, ich habe schon relativ grosse Produktionen geleitet. Und das, ja, Das hilft natürlich auch.
Jetzt ist es aber immer wieder klein, oder? So genau. In eins, allein, das zweite, das dritte. Genau. So.
Genau, und das ist perfekt. So. Ja. Das ist super.
Gut, noch zum dritten im Bund, Martin Seelhofer. Du kommst mehr so traditionell aus der Softwareentwicklung eigentlich. Sag, was ist dein Werdegang?
Mein Werdegang startet so ein bisschen mit dem ersten Heimcomputer, den man da umeinander ein bisschen kennt, also C64 und Co. Ich weiß nicht, ob ihr noch zu jung sind für die Gerätegeneration. Nein. Ich habe dort gerade mit einem Kollegen zusammen, wo ich das Spiel gemacht habe, habe ich da schon ganz als kleiner Bub, irgendwie mit 7 oder mit 8, haben wir da schon Nachmittag lang mit diesen Spielen gespielt gehabt. Und das hat sich dann so ein bisschen übergeredet in die aktuelle Zeit. Also gerade so neue Titel wie Mass Effect 3, das sind Sachen, die ich immer noch extrem spannend und faszinierend finde. Ich bin als Bub schon einer gewesen, der immer lieber etwas Interaktives gemacht hat, als in einem Buch zu lesen, mich zurückzuziehen. Und hatte da eigentlich extrem Freude gehabt an dem ganzen Game-Business. Hat dann durch meinen grossen Bruder, lustigerweise, der mittlerweile in der Business-Branche tätig ist, habe ich so ein bisschen den Zugang zum Programmieren gefunden. Die ersten Basic-Listings, die wir abgetippt haben aus irgendwelchen Heftchen, mit so Assembler-Programm, wo man Zeichen abgetippt hat, ohne zu wissen, was eigentlich genau dahinter steht. Und das hat so ein bisschen das Grundinteresse geweckt und hat mir ziemlich früh gezeigt, ich würde selber in der Lage sein, später solche Programme zu verstehen und aber auch selber zu entwickeln. Da habe ich noch nicht gewusst, dass ich irgendwann mal wieder das Spiel wirklich ganz zu Ende programmieren werde. Aber ich habe schon gewusst, es geht in Richtung Softwareentwicklung. Und dann, mein Werdegang war auch nicht ganz so geradlinig. Also ich habe ein ETH-Studium probiert, bin dort gescheitert, habe dann am Technikum zu Winterthur Softwareentwicklung studiert, habe gerade letztes Jahr einen Masterstudiengang noch abgeschlossen, an der HSH Zapperswil. Also ich kenne so ein bisschen verschiedene Schulen, Ausbildungsmöglichkeiten. Wird dann später in der Diskussion sicher noch spannend sein, um da ein bisschen darüber zu diskutieren.
Das ist immer Softwareentwicklung als Fokus von der Ausbildung. Und da werden die meisten Beispiele nicht Spiele sein, oder, sondern eher so industrielle Anwendungen aus dem Geschäftsleben. Wie gehst du denn mit dem um? Also wo holst du das her? Die Designaspekt, die grafischen Aspekte?
Das ist ein guter Punkt. Also ich eigentlich mit nicht ganz 30 habe ich eine Firma gegründet, so als Rahmen für eine professionelle Tätigkeit im Softwareentwicklungsumfeld. Das war hauptsächlich im Microsoft-Bereich. Und mein Kollege, den ich vorher erwähnt habe, der Christian Almer, er ist im Multimedia-Bereich tätig. Und wir haben eigentlich von klein auf haben wir alles zusammen gemacht. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Als er ein Jahr auf New York ist, go 3D-Design an einer Schule eine Ausbildung machen, da sind wir immer in Kontakt gestanden. Und der Kontakt hat sich bis heute eigentlich bewährt. Und wir haben beide gewusst, ich habe gewusst, aber mein Gebiet ist ganz klar Softwareentwicklung, aber ich liebe auch Spiele zu spielen, Spiele zu produzieren, Spiele zu machen. Und er hat gewusst, ihn befriedigt sein Dasein als normaler Werbebranchenmitarbeiter nicht so richtig.
Das heisst, ihr habt eine klare Rollenverteilung im Team?
Kannst du so sagen, ja, ganz klar. Also wir können uns sicher ergänzen, wenn du an eine Spielidee oder so etwas denkst. Das ist immer gut, wenn du dich gegenseitig challengen kannst, wenn du gegenseitig sagen kannst, hey, nein, das war jetzt ein völliges Eich. Das ist wirklich, das ergänzt sich sehr gut. Ich denke, sonst von der Rollenverteilung her ist ganz klar so. Ich bin Technik zuständig für das. Ich bin auch extrem Freude an dem. Ich liebe es, irgendeinen Algorithmus zu programmieren und mal zu schauen, wie sich der dann anfühlt im Spiel. Und Christian, er ist super im Design. Und also ich habe jetzt noch nichts gesehen von ihm, wo ich habe müssen sagen, das geht völlig in eine falsche Richtung. Sondern ich denke, da ergänzen wir uns wirklich sehr gut. Wir sind beides auch vom Typ her eher solche, die sich selber nicht ganz so wichtig nehmen im Team. Sprich, wir können da gut auch zugunsten des anderen mal einen Kompromiss hingehen.
Mhm. Ist das bei dir, Jeremy? Bei dir ist das mehr unter einem Hut oder näher beieinander?
Ja, das hat sich jetzt schon so ergeben über die letzte Zeit, dass einfach wirklich herausgefunden, ich mache eigentlich alles, was an einem Spiel ist, wirklich gerne. Ich tue wirklich gerne zuerst am Anfang sagen, was es eigentlich so sein und wie sich so spielen und ich tue es dann gerne sowohl technisch wie grafisch ausarbeiten. Das hat natürlich Vorteile von dem her. Man kann sagen, man lässt sich vielleicht auch weniger und ein bisschen weniger gut impfen irgendwie durcheinander, irgendwie, wenn man das dann in einem Team hat. Aber das Endprodukt eben, ist dann um einiges stärker. Also für einen selber irgendwie natürlich stärker, wenn man wirklich so, wow, da haben wir das Ganze wirklich alleine geschafft. Das ist ja schon nicht schlecht.
Mhm. Das ist noch ein interessanter Punkt, der mir gerade so bei so diesen iPhone-Spielen häufig auffällt, dass es so Autorenspiele gibt, oder? Was ja eigentlich so bei den grossen Produktionen sehr selten ist. Oder? Dort ist immer so ein Team, das dahinter steht und eigentlich so kaum mehr eine Handschrift sichtbar von jemandem. Und das ist das etwas, was dich auch reizt, dass so etwas sehr Persönliches wird, auch in dem Moment, wo man es nicht mehr in einem Team macht?
Durchaus. Durchaus in dem Fall, dass wenn man das ja wirklich, man hat ja immer auch ein eigenes Bild und eine eigene Vorstellung, wie etwas würde am Ende aussehen, wenn man sich etwas ausdenkt. Und ich glaube, dass das auch irgendwie eben jetzt einen abgetrennten Game Designer hat, wenn er sich irgendein Spiel von dem her ausdenkt. Ich glaube vielleicht aber auch mehr, dass die ganze Handschriftgeschichte gerade auf Mobile mittlerweile auch etwas ist, was man muss haben, weil das etwas vom Einzigen ist, das mit einem Wiedererkennungswert hat und womit die Leute dann vielleicht auch bei einem bleiben und auch immer wieder anschauen, was man selber macht. Also selbst wenn man ein grosses Team hat, sollte das grosse Team in sich selber ja auch eine Handschrift haben, die es durchziehen kann, damit man wirklich auch Fan davon werden kann und ein loyaler Fan auch dann von so einer Geschichte ist.
Wie siehst du das, Christian, bei EMC? Das haben die ja das Zweite gemacht. Wie war die Rollenverteilung?
Dort war es so, dass ich das Konzept ausgearbeitet habe. Und ich bin selber nicht ein Programmierer. Ich kann zwar ein bisschen programmieren, aber ich will nicht sagen, ich bin Programmierer. Und ich habe dann den Mario von Rickenbach gefunden. Er ist auch von der gleichen Hochschule, von der Künste in Zürich. Und er ist ein extrem talentierter Game Designer und wir haben dann eigentlich zusammen das Konzept genommen und zusammen einen Prototyp entwickelt.
Wie war das für dich, zusammen zu arbeiten? Also hat es das etwas gebracht oder war es schwierig gewesen?
Ich habe es extrem angenehm gefunden. Wir haben es, lustigerweise haben wir es zuerst so gemacht, dass wir es zuerst angeschaut haben und dann hat er etwas gemacht und mir das geschickt. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Also, weil du musst irgendwie nebeneinander hocken und du musst können ausprobieren und spielen und dann findest du wieder neue Sachen. Und von dort haben wir gesagt, okay, wir können das immer zusammen nebeneinander entwickeln. Und das ist eigentlich dann sehr gut rausgekommen. So.
Die anderen beiden haben jetzt, das sieht man jetzt nicht, die haben jetzt gerade mit dem Kopf genickt, wo du das gesagt hast, mit dem Interaktiven. Also, wenn man ein interaktives Produkt erstellt, muss man auch interaktiv arbeiten können.
Ja, also man muss extrem viel ausprobieren. Es ist viel Trial and Error. Und man kann nicht ein Game planen und eigentlich schon sagen, so wie es aussehen und so wie es funktionieren. Weil es einfach so viele Dimensionen hat, wie Zeit, wie ein Touchscreen, wo man sich nicht überlegt, dass man ja noch den Finger irgendwie, dass der könnte etwas verdecken oder und so weiter. Und darum ist es einfach mehr, ich habe das Gefühl, es ist einfach gut, wenn man sich so den Kern vom Spiel rausschafft, das will man mit dem Spiel sagen, und das wie als richtig nimmt und dann aber nicht dann sich wie auf das Abenteuer einlässt und ausprobiert.
Ist das auch deine Erfahrung, dass es besser geht als Zweite, also so im Hin und Her?
Absolut, ja. Also das ist auch da, wo aus meiner Softwareentwicklungskarriere eigentlich klar zum Ausdruck kommt, dass auch solche Projekte der Kontakt mit dem Kunden extrem wichtig ist. Und wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir am Anfang von unserem Spiel so eine Bootcamp-Woche gemacht haben, wo wir wirklich wochenlang 40 Stunden mit ein paar anderen Aktivitäten nebenbei, aber 40 Stunden effektiv vertieft an diesem Game-Konzept gearbeitet haben und das Ziel gehabt, hey, Ende Woche haben wir einen Prototyp, wo die grundsätzlich Spielidee eigentlich bereits spielbar ist. Und das haben wir auch geschafft. Und dann haben wir nachher in Weekly Meetings haben wir das ausgearbeitet, haben die Story vorantrieben und haben das dann so eigentlich am Schluss auf den Punkt gebracht. Und das Interessante ist schon, wie du auch gesagt hast, Christian, bei uns hat sich extrem viel noch bewegt in dem Austausch über die Zeit, wo wir unser Projekt zu Ende programmiert haben. Also auch kurz vor Schluss haben wir dann noch zum Teil recht radikale Ideen gehabt, wo wir das Gefühl hatten, das ist wirklich besser, als wir bis jetzt gedacht haben. Also es war recht spannend, der ganze Prozess.
Vielleicht, wenn wir schon gerade beim, so ein bisschen enger beim Spiel sind, Pipe Fiction, dann geht es darum, Röhren zu legen, zum Wasser zu leiten, von einem Punkt zu einem anderen. Und die Teile von der Röhren, die man legen kann, kommt man eigentlich zufällig über. Das ist ein Aspekt, der beim Spielen mir jetzt stark aufgefallen ist. Also es gibt manchmal so die Situationen, wo man genau weiss, dass Teile bräuchte ich jetzt, um meinen schönen Plan anzubringen, und es kommt dann halt nicht. Was war der Grund, dass er dort den Zufallsaspekt drin gemacht hat? Man hätte ja auch können sagen, man hat einfach alle Teile und kann selber wählen, welches Teil das man nimmt.
Ja, da hat natürlich so ein bisschen unseren Hintergrund zugeschlagen. Wo Tetris auf den Markt kam, ist in den 80er Jahren, da waren wir eigentlich an der vordersten Front dabei gewesen, zu den ersten Spielern gehört von dem Spiel. Und das ist halt der Aspekt, oder? Wenn man heutzutage schaut, wenn man so ein iPhone-Spiel macht, versucht man ja, den Spieler eigentlich zum Wiederspielen zu bewegen. Das heisst, man versucht, ihm ein Erlebnis zu geben, das nicht jedes Mal gleich ist, sondern wo ein bisschen abhängig ist, eben von, sei es von der Lage wie bei einem Spiel, vom Gerät oder vom Zufall vielleicht ein Stück weit auch. Wobei man, und da hast du schon recht, man auch ein bisschen ausgeliefert ist, oder? Man könnte da nicht beliebig, wie es in der realen Welt ist, den Zufall spielen lassen, sondern man ist da ein bisschen limitiert. Gerade jetzt in unserem Spiel haben wir gewisse Rätsel drin, wo man muss schauen, dass der Spieler nicht frustriert wird, indem er die Rätsel nicht lösen kann. Das heisst, wir haben gewisse Situationen, wo man sich ein bisschen tricksen muss, wo es nicht reiner Zufall ist, sondern wo dann vielleicht eben als 80 Stückchen immer ein Stück Dynamit überkommst, um einen Berg auf die Seite zu sprengen oder so etwas.
Aber es gibt ja auch so die Jewel von den Puzzlespielen, die sagen, es ist alles von Anfang an da oder es hat kein zufälliges Element. Es geht nur darum, die Lösung selber halt zu finden. Oder? Und da in Pipe Fiction ist es so eine Mischung aus einem Plan haben und dann den auch noch können umsetzen. Also es kann so passieren, dass man mal sich ein bisschen ungerecht behandelt fühlt, oder? Weil halt der Plan nicht aufgeht, wie die Teile nicht kommen.
Das ist so. Das ist uns die ganze Zeit passiert beim Bobespiel, muss ich auch sagen. Ja.
Das heisst, das war auch so ein Balanceakt, den er daran geschraubt hat?
Kann man so sagen, ja. Wir haben von Anfang an gewusst, wir wollen nicht ein reines Puzzlespiel machen, sondern wir wollen gewisse Action-Elemente drin haben, also eine gewisse Geschichte, auch eine Story, dass etwas passiert und eben, dass nicht jedes Mal beim Spielen genau gleich ist. Insofern, unser Anspruch war nicht, die 60 Levels so zu machen, dass man an jedem rumknobelt und das dann einmal schafft, sondern eigentlich, dass man es vielleicht durchspielt, um Geschichten mal kennenlernen und dass man nachher, wie es bei vielen anderen Spielen auch ist, versucht, in jedem Level nach Möglichkeit 3 Sterne zu holen. Das ist so ein bisschen Grundidee, wo mir selber auch einen recht Spass gehabt hat, um das während dem Entwickeln auch immer wieder mal zu spielen.
Das gibt mir gerade das Stichwort, um zum zweiten Spiel überzugehen, Hollow Grounds. Dort hat es die Sternli-Mechanik und dass je besser man ein Level schafft, desto mehr Sternli gibt es. Das Auffällige dort ist aber sicher nicht das, sondern es geht darum, dass man sich in so eine Höhle abstürzt und eigentlich nicht die Figur steuert, sondern die Höhle rund um die Figur herumtrüllt. Also ganz wörtlich das Telefon in der Hand trüllt. Ihr habt beide, Jeremy mit Hollow Grounds und Christian Etter mit EMC, beide mit so denen, mit dem, man kann es bewegen, dem Bewegungssensor, so, einen Bewegungssensor gespielt, der braucht als Steuerung. Jeremy, bei Hollow Grounds, dort habe ich manchmal so das Problem gehabt, dass man halt bei einer gewissen Drehung muss man irgendwie nachgreifen, oder? Weil es man so fest, wenn man es so einmal um die ganze Achse, einmal 360 Grad muss drehen, muss man nachgreifen, dann verdeckt man dann zum Teil das, was man sieht. Wie bist du mit dem umgegangen?
Also eigentlich bin ich mit dem wirklich auch so umgegangen, dass ich das wirklich auch bewusst haben wollte. Und so. Also mein Ding für Hollow Grounds war wirklich, bevor es überhaupt die ganze Geschichte mit dem kleinen Kartograf und die Welt und die Wüste und so weiter hatte, habe ich eigentlich gefunden, ja, ich möchte mal irgendetwas mit dem Telefon machen, das ich noch nie gesehen habe. Ich habe mir nie die Illusion gemacht, dass es das nicht gibt, weil bei einer halben Million Spielen hat wahrscheinlich jeder schon mal etwas in dieser Richtung gemacht. Aber auf jeden Fall wollte ich einfach mal etwas machen, wo man zwar mit dem Accelerometer steuert, aber wirklich das Telefon nicht fest in den Händen haben kann. Sondern wo man mal umgreifen und ein bisschen jonglieren und das wirklich auch ein bisschen frei bewegen muss. Also, natürlich spielt das nicht damit, dass das eigentlich ein teures Gerät ist und du lässt das eigentlich nicht so los, du tust das eigentlich nicht umschwingen. Aber das ist eigentlich auch das, was mich daran gereizt hat, eigentlich, um das zu machen. Die Schwierigkeit war nämlich mehr, wirklich im Spiel nie irgendwelche Anzeigen und Displays einzublenden. Also zum Beispiel Sachen, die an den Rändern sind, wo dann, wenn man das ganze Gerät dreht, einfach plötzlich irgendwo wäre und man kann sie nicht mehr lesen. Und, so. Und deswegen sind die einzigen Anzeigen, die das Spiel eigentlich hat, auch immer zentriert und immer ausgerichtet auf wie, dass es jetzt im Moment gehabt ist. Und ich habe versucht, das möglichst minimal zu haben, dass
also zeigt einem so an, was für eine Kurvenkombination als nächstes kommt.
Genau, genau. Es kommt so eine Warnung, die zeigt, so, oh, jetzt kommt aber eine schwierige Schikane und so sieht sie aus. Und du siehst nur ganz kurz und dann musst du eigentlich schon darauf reagieren können.
Ja, das heisst, so, es geht nicht nur darum, Spannung zu erzeugen, dass da der Piri möglichst heil die Höhle drauf kommt, sondern auch noch auf so einer Meta-Ebene, dass man sein teures Smartphone nicht fallen lässt.
Ja, genau. Also, ich bin wahnsinnig beeindruckt von Leuten, die das auf dem iPad spielen. Also, es gibt einige, die da wirklich das ganze iPad rumjonglieren. Und manchmal hat es ja wirklich, was ist das, 270-Grad-Loopings und solche Sachen. Und es ist aber lustig, dass wirklich auch bei dieser Sache, ich jetzt wirklich dadurch, dass ich das etwa 5 Monate lang eben immer wieder gespielt habe, uns immer wieder rausgetan und immer wieder getestet und so, langsam so richtig feste Grifftechniken habe, wie dass ich jedes einzelne Schikanerli eigentlich kann nehmen und so.
Dass du im Voraus schon weisst, für diesen Level an dieser Stelle muss ich es so anpacken, dass das Telefon, dass es nachher gut geht.
Ja, nicht nur das, also während dem Level. Also eine S-Kurve nach rechts, das habe ich jetzt am oberen rechten Ecke und am unteren linken. Und dann weiss ich, dann muss ich nur noch kurz so flup, flup machen und dann bin ich durch.
Also so das japanische Spielprinzip, dass man einfach muss den Level auswendig lernen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Christian Etter, EMC, nutzt eben auch den Bewegungssensor. Bei dir hat das ja auch noch, hat das auch einen Zusammenhang mit dem Inhalt des Spiels. Es geht um so ein Atom, wo ein Elektron, glaube ich, anzieht und dann kann man böse Dreieck wieder abstoßen. Und wie man das Elektron einfängt, macht man, indem man das Telefon so versucht, auf die richtige Seite zu kippen.
Genau. Wir haben zuerst dann probiert, das mit dem Touchscreen das zu steuern. Aber es ist, wenn ich schon vorher kurz erwähnt habe, das Problem war wirklich, dass die Hand oder der Finger eigentlich das Spielgeschehen verdeckt. Und das andere Problem ist auch bei einem Touchscreen, dass kein physikalischer Feedback gibt. Mhm. Das heisst, wenn ich wie einen virtuellen Joystick mache und irgendwie während dem Spiel meine Hand langsam verrutscht, das auf plötzlich nicht mehr funktioniert, ohne dass ich es merke. Und wir haben dann probiert, eben mit dem Bewegungssensor die Kugel zu steuern, und das hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir eigentlich an dem festgehalten.
Und so das Problem, dass wenn man es von sich wegkippt, das Telefon, um das Atom nach oben zu ziehen, dass man dann eigentlich gar nicht mehr richtig auf den Bildschirm sieht.
Die Sache ist die, dass man muss es nicht so fest bewegen eigentlich. Es ist immer lustig, wenn ich zum Beispiel meinen Vater sehe, das Spiel spiele, er rennt in der Stube umeinander. Und, es wäre eigentlich nicht nötig. Man kann es nur ganz wenig bewegen und es funktioniert schon. Aber eigentlich, was mich erstaunt, ist, wir haben relativ viele E-Mails von Leuten bekommen, die gesagt haben, es sei ein super Spiel, aber das Problem ist, dass sie gerne im Bett spielen. Und wenn du auf dem Rücken liegst, dann funktioniert es eigentlich nicht mehr, weil halt das Gerät im falschen Winkel ist.
Ja, die Ausgangsposition ist eigentlich flach, also wenn es auf dem Tisch liegt.
Genau, das ist eigentlich für das gemacht. Und das würde sich sicher lösen lassen, indem man eine Einstellung macht, oder den Bettmodus, oder den Toilettenmodus, oder was auch immer. Aber für uns war es eigentlich mehr ein Experiment, das Spiel. Wir sind jetzt bereits auch an einem neuen Spiel und ich glaube, wir lassen es jetzt mal so, wie es ist.
Ihr habt jetzt alle drei ganz unterschiedliche Wege gemacht. Hat es genug Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz? Kann man vielleicht mal zu dem gehen, wo die spezifische Ausbildung gemacht hat, Jeremy?
Ja, gibt es genug Ausbildungsmöglichkeiten in der Schweiz? Ich glaube, die Spielindustrie war ja eigentlich schon immer eigentlich ein Feld von Quereinsteigern gewesen. Also, dass es überhaupt Ausbildungsmöglichkeiten in Europa gibt, also den Schulen, ist ja noch nicht so alt. Das sind vielleicht 10 Jahre jetzt von maximal, dass man überhaupt Schulen in Europa sieht. Und der Rest sind eben, es sind Informatiker, es sind Grafiker, es sind Leute, die weiss nicht woher herkommen und einfach dadurch, dass sie möchten Spiel machen und in die Industrie rein möchten, sich bewerben für Studios und dorthin gehen. Also von dem her, Ausbildungsmöglichkeiten gibt es genug. Es sind vielleicht nicht alle mit Game Design betitelt.
Ich kann mir die Frage eigentlich gerade umdrehen. Braucht es überhaupt spezifische Game-Ausbildungen? Du, Martin, wärst jetzt einer, der es eigentlich nicht gebraucht hat. Es ist auch sonst gegangen.
Ja, da ist jetzt ein bisschen höher angegeben. Nein, ich finde, wenn ich zurückdenke an das Studium, das ich selber gemacht habe, dann muss ich sagen, fehlt so ein Aspekt schon ein bisschen. Also auch du, Jeremy, am Anfang erzählt hast von deinem Studium, dass du gelernt hast, ein Konzept machen, irgendwie das mit den Assets, die man halt produziert im Verlauf des Game-Projekts, um die austauschen, dass die im richtigen Format kommen und so. Das sind so Sachen, die wir völlig auf die Welt gekommen sind am Anfang. Also wir haben uns, oder Chris hat irgendwie am Anfang viermal hintereinander alle Grafiken aus, alle verschiedensten Formate, es hat nie gepasst, beim Rotieren hat es nicht mehr zusammengestimmt und weiss ich was. Und da haben wir einfach einen grossen Lernprozess müssen machen am Anfang. Und ich denke, den könnte man schon entschleunigen oder beschleunigen, besser gesagt, wenn man an der klassischen Softwareentwicklungsausbildung also gewisse Module anbieten, die in die Richtung gehen. Also wenn ich zurückdenke, es hat nichts gegeben, wo irgendwie in die Richtung gegangen ist, wie du das beschrieben hast am Anfang. Und da denke ich, könnte man sicher mehr machen. Die andere Frage ist vielleicht, ob der Markt genug hergibt in der Schweiz. Also ob es richtig ist, im Schweizer Markt, auf dem Schweizer Markt gezielt Leute auszubilden, die in die Richtung gehen. Weil ob der Markt genug gross ist, ja, ich denke im Moment aus meiner Sicht beurteilt eher nicht. Sind andere Leute vielleicht anders? Ich hoffe, es ändert sich noch.
Bei dir ist es ja so, dass du eigentlich noch eine Softwarebude hast, wo den Monatslohn bringt, sozusagen. Und bei dir, Christian Etter, ist das glaube ich auch ein bisschen so, oder?
Ja,
also
genau.
Die Games sind mehr ein Hobby nebenbei.
Also wir machen immer mehr Games und auch immer mehr Auftrag-Games. Aber lustigerweise sind eigentlich alle Kunden sind aus dem Ausland. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie der Schweizer Markt genau aussieht. Aber es ist, was sicher ist, ist, dass es ein wachsender Markt ist, dadurch, dass es immer mehr Smartphones gibt und auch Technologie extrem fortgeschritten ist und eben Einzelpersonen oder kleine Teams können Games machen, die faszinierend sind und somit mehr Leute immer mehr Spiele spielen. Mhm.
Das heisst, du bist dort aber auch breit genug ausgerichtet eigentlich von deiner Bude her, dass du eben auch kannst, Sachen anbieten, nach Auftrag Sachen machen.
Genau.
Wie ist das bei dir, Jeremy? Du setzt dich mehr auf Games und ab und zu stellst auch noch mal etwas aus. Gehst du mehr so richtig Kunst oder ist das jetzt das grosses Wort?
Also das wäre jetzt schon zu gross gesagt, weil also auch ich habe mich jetzt gerade in dieser Zeit zwischen Bachelor und Master habe ich eigentlich Spiele gemacht, die zwar Spiele sind, aber die in artenverwandten Gebieten sind. Also ich habe Auftragsarbeiten für Werbespiele oder ich habe Aufträge gemacht für Serious Games, also Spiele, die einen Hintergrund haben, wie in meinem Fall waren es zwei Therapiespiele für Kliniken und so. Für Leute, die Lähmungen haben, dass die können ihre Rehabilitation auf spielerische Art und Weise machen. Und gerade dort, also im Werbesektor und im Serious-Sektor, dort gibt es dann halt auch Leute, die wirklich zahlen für die Arbeit, die man macht, wo man Spielaufträge kann haben kann, von dem her. Weil das ja der Entertainment-Sektor in der Schweiz ja praktisch nicht existiert.
Ich habe generell den Eindruck, soweit ich es beurteilen kann, dass eigentlich praktisch alle Game Designer in der Schweiz oder die kleine Büdeli haben, von Auftragsarbeiten leben, aus dem Marketingbudget. Ist das nicht auch so eine sehr schweizerische Haltung? Es ist so ein sicheres Einkommen sozusagen, oder? Und gerade jetzt in der Unterhaltung gibt es ja so die grossen Geschichten, sind immer so die, die etwas auf eine Karte setzen. Oder? Wie siehst du das, Martin?
Ja, nehmen wir ein Stichwort Angry Birds, oder? Da sind wir drei Entwickler aus dem hohen Norden gewesen, die aber auch 13 Versuche gebraucht haben. Also das ist nicht das erste Spiel, wo die da, weiss ich, wie viele Millionen gemacht haben damit, sondern die haben zuerst 12 Versuche gemacht, die erfolglos waren, die sie nicht weitergebracht haben. Und ich meine, wenn du jetzt unsere Schweizer Mentalität anschaust und uns vergleichst mit den Amerikanern, dann musst du auch sagen, wir sind einfach vom Grundprinzip her sind wir schon ein bisschen zurückgehalten, ein bisschen weniger euphorisch. Wir sind vielleicht ein bisschen weniger schnell zu begeistern, haben dafür das Problem ein bisschen weniger, dass wir dann völlig bankrott dastehen, wenn es nicht geklappt hat mit der Idee. Also ich finde das gar nicht so schlechte Sache. Es ist einfach sehr, wie du es angetönt hast, sehr schweizerisch von mir aus gesehen.
Die Aufträge müssen ja dann auch erledigt sein, oder? Es nimmt dem sozusagen ja Zeit weg von der risikobehafteten Projekten.
Also das ist auf alle Fälle so. Was ich probiere, ist, dass es 50-50 ist, dass die Hälfte von der Zeit sind die Jobs, die halt Geld geben. Sind ab und zu spannende Jobs. Und der Rest ist eigentlich eben ein eigenes Projekt. Aber ich finde das noch gut, weil ich habe das Gefühl, man verliert dann nicht den Realitätsbezug. Also man ist relativ, man muss relativ effektiv, effizient arbeiten und Und wenn man jetzt nur in seiner eigenen Welt leben und seine Spiele machen, vielleicht wären die ein bisschen abgefahrener und ein bisschen eigener. Aber es könnte sein, eben, dass man auf die Schnur geht.
Mhm. Sind jetzt eigentlich alle Beispiele für Leute, die so versuchen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, im kleinen Rahmen? Jeremy hat sich nie gereizt, zu den Grossen zu gehen, auf Amerika zu gehen, auf England zu gehen, zu Gameloft zu gehen.
Ja, ich glaube, das ist also das ist natürlich eben die Meinung sehr unterschiedlich. Ich für mich persönlich, für mich hat es wirklich nie so wahnsinnig gereizt, weil man darf nicht vergessen, je grösser wird, dass man in einem Studio arbeitet, desto weniger kann man eigentlich auch zu diesen Spielen sagen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, macht man irgendein Werbespiel in der Schweiz, dann ist das zwar vielleicht nicht genau das Spiel, das man machen wollte, aber man kann viel mehr eigentlich darum entscheiden. Und man hat viel mehr Freiheit, das auch irgendwie dann gleich irgendwie spannend und kreativ zu machen und so. Und man versucht dann da wirklich das Beste zu geben und so. Währenddessen bei einer grossen Firma, ich glaube, da muss man wirklich auch realistisch sein, ist man wahrscheinlich recht lang auch einfach ein Rädchen in der Maschinerie, wo fragwürdig ist, ob man jemals an die Position kommt, wo man selber kreative Entscheidungen kann fällen. Und wenn man an die kommt, tut man dann überhaupt noch umsetzen? Das ist schon so ein bisschen die Frage dort. Aber gleichermaßen irgendwie kann ich jetzt natürlich auch nicht darüber urteilen, dass das genau so sein wird, weil, eben, wie gesagt, ich war noch nie irgendwie in einer grossen Bude im Ausland gewesen. Von dem her ist das jetzt auch wieder meine eigene Spekulation auf dieser Seite.
Vielleicht kann man so zum Abschluss von der Runde so die hypothetische Frage stellen. Ich fange bei dir an, Martin. Es ist ja jetzt gerade das Draw Something, ist so ein Spiel, das wahnsinnige Verbreitung findet, jetzt sehr schnell. Also so eine Art des Pictionary mit Telefon. Und die Bude ist von Zynga gekauft worden, was also der Marktführer ist für wahnsinnig viel Geld. Wenn jetzt Zynga zu dir kommen und sagen, wir posten euch, was würdest du sagen?
Wäre noch zu früh, müsste ich sagen. Also im Moment wäre ich glaube nicht interessiert. Wir stehen ganz am Anfang, muss ich auch sagen, das war unser erstes Projekt hier, Pipe Fiction. Insofern möchte ich zuerst noch zwei, drei andere Projekte ausprobieren, bevor jetzt das Realität wird.
Also ist das so eine Freiheitsfrage?
Absolut, total. Zu 100%.
Ja. Wie wäre das bei dir? Du hast es eigentlich auch schon ein bisschen angedeutet, dem Jeremy, würdest du auch Nein sagen?
Ich würde wahrscheinlich tendenziell eher Nein sagen. Wobei, wenn natürlich jemand ein konkretes Angebot macht, dann muss man, also am Ende kann man jetzt natürlich schon gross reden und sagen, nein, eigene Sachen machen und so weiter. Aber wenn man dann damit konfrontiert ist, ist das vielleicht schon wieder etwas ganz anderes. Und so. Aber es ist schon so, man möchte natürlich die Freiheit, wirklich das, was man möchte machen, möglichst lang bewahren. Und das kann man so natürlich.
Wie sieht es bei dir aus, Christian? Ich meine, man würde ja auch eine sehr grosse Verbreitung finden mit so einem Namen hinten dran. Unter Umständen.
Ja, das stimmt schon, aber ich habe das Gefühl, in erster Linie würde ich Games machen, weil mich die Games interessieren. Und wenn die erfolgreich ist, ist das eigentlich mehr das Resultat von dieser Leidenschaft, die drin ist. Und wenn der Erfolg das primäre Ziel ist, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Spass mehr, denke ich mal. Von dem her, ich würde sehr wahrscheinlich Nein sagen.
Martin Seelhofer, Christian Etter, Jeremy Spielmann, danke für das Gespräch.
Vielen Dank. Merci.